Apostelgeschichte, Kapitel 11 aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachtet. Apostelgeschichte, Kapitel 11 ist keine bloße Erklärung oder ein einfacher Bericht über das Ereignis um Cornelius. Dieses Kapitel gleicht einem offiziellen Dokument, in dem Gott selbst vor der gesamten Gemeinde das Urteil bestätigt, dass auch die Nationen durch dasselbe Evangelium von Wasser und Geist gerettet werden. Es zeigt deutlich, dass die Gemeinde kein Ort ist, der menschliche Erfahrung oder Tradition als Maßstab nimmt, sondern eine Gemeinschaft, die die bereits von Gott vollendete Heilsordnung anerkennt und ihr folgt. Apostelgeschichte, Kapitel 11, Verse 1 bis 3. Die Aufwerfung des Problems. Der Konflikt zwischen Reinigungsvorschriften und dem Maßstab der Sühne. Die Apostel aber und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Nationen das Wort Gottes angenommen hätten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, stritten die aus der Beschneidung mit ihm und sagten: Du bist zu Männern eingekehrt, die Vorhaut haben, und hast mit ihnen gegessen. Die Verse 1 bis 3 in Apostelgeschichte Kapitel 11 behandeln die Auseinandersetzung, die entstand, als die Apostel und Brüder in Judäa hörten, dass auch die Nationen das Wort Gottes angenommen hatten. Als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, übten die aus der Beschneidung Kritik und warfen ein Problem auf, indem sie sagten: Du bist zu Männern eingekehrt, die Vorhaut haben und hast mit ihnen gegessen. Äußerlich wirkt dies wie ein Protest dagegen, dass die Tradition und die Vorschriften der Juden verletzt wurden. In Wirklichkeit handelte es sich jedoch um einen grundlegenden Konflikt um das Evangelium bei der Frage, ob der Maßstab für die Hinwegnahme der Sünde auf menschliche Handlungen und nationale Tradition oder auf die bereits durch Christus vollendete Sühne gelegt werden sollte. Apostelgeschichte, Kapitel 11, Verse 4 bis 14, des Petrus, Erklärung, die Ordnung des Heilsereignisses jenseits menschlicher Erfahrung. Petrus aber fing an und setzte es ihnen der Reihe nach auseinander und sprach: Ich war in der Stadt Joppe im Gebet, und ich sah in einer Entzückung ein Gesicht, wie ein gewisses Gefäß herabkam, gleich einem großen leinenen Tuche, an vier Zipfeln herniedergelassen aus dem Himmel, und es kam bis zu mir. Und als ich es unverwandt anschaute, bemerkte und sah ich die vierfüßigen Tiere der Erde und die wilden Tiere und die kriechenden und das Gevögel des Himmels. Ich hörte aber auch eine Stimme, die zu mir sagte: Stehe auf, Petrus, schlachte und iss. Ich sprach aber: Keineswegs, Herr, denn niemals ist Gemeines oder Unreines in meinen Mund gekommen. Eine Stimme aber antwortete zum zweiten Male aus dem Himmel: Was Gott gereinigt hat, mache du nicht gemein. Dies aber geschah dreimal, und alles wurde wiederum hinaufgezogen in den Himmel. Und siehe, alsbald standen vor dem Hause, in welchem ich war, drei Männer, die von Caesarea zu mir gesandt waren. Der Geist aber hieß mich mit ihnen gehen, ohne irgend zu zweifeln. Es kamen aber auch diese sechs Brüder mit mir, und wir kehrten in das Haus des Mannes ein. Und er erzählte uns, wie er den Engel gesehen habe in seinem Hause stehen und zu ihm sagen: Sende nach Joppe und lass Simon holen, der Petrus Zubenamt ist. Der wird Worte zu dir reden, durch welche du errettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Petrus setzt ihnen diese Angelegenheit der Reihe nach auseinander, ohne an Emotionen zu appellieren. Er schildert im Detail die Vision der Reinheitserklärung, die er beim Beten in der Stadt Joppe sah, das Ereignis, bei dem der Heilige Geist ihm befahl, ohne irgend zu zweifeln mitzugehen, sowie das Wort, das Cornelius durch den Engel hörte. Insbesondere die Passage, in der der zu Cornelius gekommene Engel sprach: Der wird Worte zu dir reden, durch welche du errettet werden wirst, du und dein ganzes Haus, betont, dass die Errettung kein mystisches Phänomen ist, sondern ein objektives Ereignis, das nur dann eintritt, wenn man das verkündigte Wort hört und glaubt. Apostelgeschichte, Kapitel 11, Verse 15 bis 17. Der entscheidende Maßstab: die Bestätigung desselben von Gott gegebenen Heiligen Geistes. Indem ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns im Anfang. Ich gedachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geiste getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, wer war ich, dass ich vermocht hätte, Gott zu wehren? Der Kern von Petrus' Erklärung ist das Zeugnis. Indem ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns im Anfang. Er sagt, er habe an das Wort des Herrn gedacht, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geiste getauft werden, und stellt die Gegenfrage. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, wer war ich, dass ich vermocht hätte, Gott zu wehren? Dies zeigt, dass der Heilige Geist nicht auf die Handauflegung des Apostels oder die Zustimmung der Gemeinde wartete, sondern Gottes Urteil bestätigte, indem er direkt auf diejenigen herabkam, die das bereits vollendete Wort des Heils glauben. Apostelgeschichte, Kapitel 11, Vers 18. Die Schlussfolgerung der Gemeinde, die auch den Nationen gegebene Buße zum Leben. Als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Diejenigen, die die Erklärung des Petrus hörten, verstummten und verherrlichten Gott, indem sie schlussfolgerten, dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Hierbei ist Buße kein bloßer Akt der Tränen, sondern ein gewaltiger Umbruch im Denken, das Ablegen des Stereotyps, dass die Nationen niemals gerettet werden könnten, und die Anerkennung, dass auch ihre Sünden durch die Taufe und das Kreuz Jesu bereits ein Ende gefunden haben. Die Gemeinde in Jerusalem akzeptiert schließlich offiziell die Ordnung von Gottes Heil, das jenseits menschlicher Grenzen wirkt. Apostelgeschichte, Kapitel 11, Verse 19 bis 21. Der Dienst in Antiochien, das auf dem Missionsfeld wirkende Evangelium. Die nun zerstreut waren durch die Drangsal, welche wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochien und redeten zu niemand das Wort als allein zu Juden. Es waren aber unter ihnen etliche Männer von Zypern und Kyrene, welche, als sie nach Antiochien kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zu dem Herrn. Diejenigen, die durch die wegen Stephanus entstandene Drangsal zerstreut worden waren, zogen hindurch bis nach Phönizien, Zypern und Antiochien und predigten das Wort allein den Juden, aber einige von ihnen kamen nach Antiochien und redeten auch zu den Griechen, indem sie den Herrn Jesus verkündigten. Dieses Evangelium gab es nicht separat für Juden oder Heiden, sondern es war ein und dasselbe Evangelium von Wasser und Geist. Da die Hand des Herrn mit ihnen war, geschah das mächtige Werk, dass eine große Zahl von Menschen glaubte und sich zum Herrn bekehrte. Dies beweist die Tatsache, dass das Evangelium schneller ist als institutionelle Kontrolle und dass der Heilige Geist direkt über das Wirken des Lebens vor Ort waltet. Apostelgeschichte, Kapitel 11, Verse 22 bis 26. Die Gemeinde in Antiochien und die Geburt der Weltmission. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Versammlung, die in Jerusalem war, und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochien, welcher, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, sich freute und alle ermahnte, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens, und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen, und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochien. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Versammlung zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt wurden. Die Gemeinde in Jerusalem entsendet Barnabas nach Antiochien. Dort angekommen, sieht Barnabas die Gnade Gottes freut sich und ermahnt alle, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Was Barnabas bestätigte, war nicht, ob Vorschriften eingehalten wurden, sondern der Beweis der Gnade, wo die Hinwegnahme der Sünde vollendet war. Danach brachte Barnabas Saulus aus Tarsus mit, und sie lehrten ein Jahr lang gemeinsam in der Gemeinde von Antiochien, und die Jünger wurden in Antiochien zuerst Christen genannt. Der Titel Christ bezeichnet keine spezifische Sekte, sondern die Identität, eine neue Schöpfung zu sein, die zum vollendeten Werk Christi gehört. Apostelgeschichte, Kapitel 11, Verse 27 bis 30, die Praxis der Hilfsleistung, die spontane Frucht, die aus der Gewissheit der Heilgnade hervorging. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochien herab. Einer aber von ihnen, mit Namen Agabus, stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte, welche auch unter Claudius eintrat. Sie beschlossen aber, je nachdem einer der Jünger begütert war, ein jeder von ihnen zur Hilfsleistung den Brüdern zu senden, die in Judäa wohnten, was sie auch taten, indem sie es an die Ältesten sandten durch die Hand des Barnabas und Saulus. Als die Jünger der Gemeinde in Antiochien die Prophezeiung hörten, dass eine große Hungersnot über den ganzen Erdkreis kommen würde, beschlossen sie, den in Judäa wohnenden Brüdern, ein jeder nach seinem Vermögen, eine Hilfsleistung zu senden. Diese Hilfsleistung war keine gesetzliche Verpflichtung oder eine Überlebensstrategie der Gemeinschaft, sondern eine spontane und lebendige Frucht, die von denjenigen geteilt wurde, die bereits von Sünde und Fluch befreit worden waren. Die Gemeinde in Antiochien zeigte praktisch, dass die aus dem Evangelium von Wasser und Geist resultierende Gnade keine Verdammnis hervorbringt, sondern wahre Liebe und ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Brüdern. Zusammenfassend bestätigt Apostelgeschichte Kapitel 11, dass die Errettung der Nationen keine zufällige Ausnahme war, sondern Gottes ursprünglicher Plan. Der einzige Maßstab der Gemeinde ist nicht menschliche Erfahrung oder Tradition, sondern die Ordnung des Evangeliums, und der Heilige Geist kommt auf denjenigen herab, der das Wort glaubt und garantiert diese Errettung. Die Gemeinde ist kein Machtorgan, das Gottes Werk verwaltet, sondern eine Gemeinschaft, die das Evangelium von Wasser und Geist, welches das bereits von Gott vollbrachte Werk ist, anerkennt und es der ganzen Welt bezeugt. Dies ist die historische Expansionsstruktur des Evangeliums, die Apostelgeschichte Kapitel 11 aufzeigt. Eine Predigt von Paul C. Jong. Das Wort aus Apostelgeschichte, Kapitel 11, Verse 1 bis 30, ist ein Kapitel, das eine gründliche Erklärung und Verifizierung des Ereignisses der Errettung der Nationen aufzeichnet. Dieser Text zeigt nicht den Prozess der Erschaffung eines neuen Evangeliums, sondern er zeigt, wie das bereits vollendete Evangelium von Wasser und Geist bestätigt und innerhalb der Gemeindegemeinschaft universell akzeptiert wird. Betrachtet man Apostelgeschichte, Kapitel 11 aus der Perspektive des von Pastor Paul C. Jong gepredigten Evangeliums von Wasser und Geist, so lässt sich erkennen, dass dieses Kapitel nicht dazu dient, eine bloße emotionale Erfahrung zu rechtfertigen, sondern ein Kapitel, das klar festlegt, was der absolute Maßstab der Errettung und des Evangeliums ist. Als die Apostel und Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Nationen das Wort Gottes angenommen hatten, kritisierten die aus der Beschneidung Petrus und stellten ihn zur Rede, indem sie sagten, er sei in das Haus unbeschnittener Männer eingekehrt und habe mit ihnen gegessen. Äußerlich sieht es so aus, als ob die Vorschriften des Gesetzes und der Speisen verletzt worden wären, aber das eigentliche Kernproblem lag darin, was die Nationen zu glauben begannen. Apostelgeschichte, Kapitel 11, eröffnet die Diskussion, indem es offenbart, dass der Maßstab der Errettung nicht menschliche Tradition oder Gesetzeswerke sind, sondern einzig und allein das Werk, das Gott durch Christus vollbracht hat. Petrus erklärte diese Angelegenheit der Reihe nach und bezeugte, wie Gott souverän wirkte. Die Passage, in der Petrus bekannte, »Indem ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns im Anfang, als er das Evangelium im Haus des Cornelius predigte, ist von großer Bedeutung. Dies bestätigt, dass der Heilige Geist nicht kam, um die Errettung neu zu beginnen, sondern dass er derjenige ist, der kam, um zu versiegeln, dass die bereits vollendete Errettung wahr ist, während der Dienst Jesu Christi verkündigt und dieses Evangelium gehört wird. Der Heilige Geist wirkt stets als ein Zeuge, der die Wahrhaftigkeit des durch Wasser und Blut vollbrachten Evangeliums garantiert. Die von Petrus zitierte Erklärung, die besagt, was Gott gereinigt hat, mache du nicht gemein, bedeutet, dass über die bloße Abschaffung von Speisevorschriften hinaus der Maßstab der Reinheit von menschlicher Anstrengung auf das Werk Gottes verlagert wurde. Reinheit ist nicht länger ein Prozess, sondern eine vollendete Tatsache, die Jesus Christus bereits vollbracht hat, indem er am Jordan die Sünden der Welt auf sich nahm und am Kreuz das Gericht für diese Sünden empfing. Petrus betonte, dass festgefahrene menschliche Vorstellungen vor dem vollendeten Werk Gottes abgelegt werden müssen, indem er sagte: Wer war ich, dass ich vermocht hätte, Gott zu wehren? Die Gemeinde in Jerusalem schwieg, nachdem sie die Erklärung des Petrus gehört hatte, verherrlichte Gott und schlussfolgerte mit den Worten: Dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Hierbei ist die Buße zum Leben kein bloßes Tränenvergießen oder eine ethische Entscheidung, sondern eine Neuausrichtung des Glaubens, bei der man die eigene Gerechtigkeit ablegt und sich allein auf die von Gott vollbrachte Errettung verlässt. Die Gemeinde bestätigte nicht die Intensität der Handlungen oder Erfahrungen der Nation, sondern erkannte das Werk Gottes an, indem sie lediglich bestätigte, ob dasselbe Evangelium gepredigt wurde und derselbe Heilige Geist dieses Evangelium bezeugte. Danach reisten diejenigen, die durch die wegen Stephanus entstandene Drangsal zerstreut worden waren, bis nach Phönizien, Zypern und Antiochien und predigten das Evangelium. In Antiochien angekommen, predigten sie auch den Griechen den Herrn Jesus, so dass die Hand des Herrn mit ihnen war und eine große Menge von Menschen glaubte und sich zum Herrn bekehrte. Als die Gemeinde in Jerusalem Barnabas bis nach Antiochien sandte, um die Gnade Gottes zu bestätigen, und Barnabas Saulus suchte, ihn nach Antiochien brachte und sie sich ein Jahr lang versammelten und eine große Menge lehrten, wurden die Jünger in Antiochien zuerst Christen genannt. Der Name Christ ist kein bloßer moralischer Titel, sondern eine im Evangelium begründete Erklärung, dass man zu denjenigen gehört, die an das Heilswerk Christi glauben und auf dieser Identität gründen. Das Ende von Apostelgeschichte, Kapitel 11, schließt mit dem Auftreten der Jünger der Gemeinde in Antiochien, die beschließen, den in Judäa wohnenden Brüdern, ein jeder nach seinem Vermögen, eine Hilfsleistung zu senden, als eine große Hungersnot über den ganzen Erdkreis kam. Diese Hilfsleistung und dieser Dienst sind keine Verpflichtung durch ein gesetzliches Gebot, sondern eine spontane Frucht der Freude, die innerhalb des Evangeliums von den Heiligen genossen wird, deren Sündenproblem gelöst ist. Die Gemeinschaft, die an das Evangelium von Wasser und Geist glaubt, teilt in Liebe ohne zu berechnen und offenbart den Dienst im Leben auf natürliche Weise als ein Resultat der Errettung, nicht als eine Bedingung für die Errettung. Die Beurteilungsmaßstäbe der Gemeinde müssen das Evangelium sein, nicht die Tradition. Der klare Beweis der Errettung sind nicht Handlungen, sondern dieselbe Geschichte des Heiligen Geistes, und die Grundlage der Reinheit ist nicht der Eifer des Menschen, sondern der vollendete Werk Jesu Christi. Wenn dieses Evangelium klar ist, dass Jesus am Jordan unsere Sünden auf sich nahm und am Kreuz das Gericht für diese Sünden empfing, und der Heilige Geist diese Tatsache in den Herzen derer bezeugt, die glauben, reißt die Gemeinde schließlich alle Grenzen nieder und sieht die Herrlichkeit Gottes. Fragen und Antworten aus Apostelgeschichte, Kapitel 11. Erste Frage: Muss sich die Gemeinde Gottes auf den Missionsdienst für die Verbreitung des Evangeliums von Wasser und Geist konzentrieren? Wenn die Gemeinde Gottes eine Gemeinschaft ist, die an das Evangelium von Wasser und Geist glaubt, liegt ihre Daseinsberechtigung letztlich darin, dieses Evangelium zu bewahren und zu predigen. Jesus befahl den Jüngern, alle Nationen zu Jüngern zu machen und trug ihnen auf, Zeugen bis an das Ende der Erde zu sein. Daher ist es für die Gemeinde keine optionale Angelegenheit, Interesse am Missionsdienst zu zeigen, sondern eine Angelegenheit, die mit ihrem Wesen verbunden ist. Mission bedeutet nicht einfach nur die Aktivität, nach Übersee zu gehen. Alle Dienste, durch die das Evangelium denen verkündet wird, die es noch nicht kennen, sind Mission. Das Predigen des Evangeliums an Menschen innerhalb der lokalen Gemeinschaft, in verschiedenen Kulturkreisen oder mit unterschiedlichen religiösen Hintergründen fällt alles in die Kategorie der Mission. Wenn es sich um eine Gemeinde handelt, die das Evangelium von Wasser und Geist in den Mittelpunkt stellt, darf dieses Evangelium nicht nur an einem Ort bleiben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Mission die einzige Aktivität der Gemeinde ist. Die Gemeinde muss auch die Aufgabe übernehmen, die Heiligen mit dem Wort aufzubauen, füreinander zu sorgen und sie so geistlich so zu fördern, dass sie fest auf dem Evangelium stehen. Wenn sie in einem Zustand, in dem das Innere schwach ist, nur äußere Expansion anstrebt, kann sie das Gleichgewicht verlieren. Daher ist Mission eine der wesentlichen Aufgaben der Gemeinde, aber sie kann nicht von der Unterweisung im Wort und der Pflege der Gemeinschaft getrennt werden. Ebenso darf Mission keine bloße organisatorische Expansion sein, sondern die Übermittlung des Evangeliums. Das Versammeln von Menschen ist nicht der Zweck, sondern das Bekanntmachen der Wahrheit über die Sündenvergebung ist das Ziel. Wenn Mission zu einem Mittel des zahlenmäßigen Wettbewerbs oder der Ausweitung von Einfluss wird, kann das Zentrum verschwimmen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es die biblische Richtung für die Gemeinde Gottes ist, sich auf den Missionsdienst zur Verbreitung des Evangeliums von Wasser und Geist zu konzentrieren. Diese Konzentration muss jedoch unter Beibehaltung der Zentralität des Evangeliums und der Tiefe des Wortes erfolgen. Die Gemeinde ist eine Gemeinschaft, die das Evangelium bewahrt und zugleich eine Gemeinschaft, die dieses Evangelium in die Welt hinausträgt. Mission ist keine optionale Zusatzaktivität, sondern ein Auftrag, der mit der Daseinsberechtigung der Gemeinde verbunden ist. Zweite Frage: Ist es richtig, dass die Gemeinde Gottes Projekte betreibt, die als Kelchblatt unterstützende Tätigkeiten fungieren, um das Evangelium von Wasser und Geist zu predigen? Die Frage, ob es Gottes Wille für die Gemeinde Gottes ist, sogenannte Unternehmungen, die als Kelchblatt fungieren, das heißt Hilfsaktivitäten zur Unterstützung der Verbreitung des Evangeliums, durchzuführen, um das Evangelium von Wasser und Geist zu predigen, ist eine Frage der Priorität und des Zentrums. Die Bibel legt den wesentlichen Auftrag der Gemeinde eindeutig auf die Verbreitung des Evangeliums. Daher können alle Aktivitäten dann von Bedeutung sein, wenn sie in den Rahmen fallen, dieses Zentrum zu unterstützen. Die Gemeinde kann verschiedene Formen von Projekten durchführen, wie etwa die Verwaltung von Gebäuden, das Verlagswesen, die Nutzung von Medien, die Unterstützung von Missionen und die Hilfe für das Leben der Heiligen. Diese Dinge sind nicht das Werk der direkten Predigt des Evangeliums, aber sie können eine Rolle dabei spielen, zu helfen, dass das Evangelium weiter verbreitet wird. Wenn diese Aktivitäten tatsächlich die Verbreitung des Evangeliums unterstützen und den Heiligen helfen, sich mehr auf das Evangelium zu konzentrieren, können sie zu einem Mittel werden, das dem Zweck dient. Zum Problem wird es jedoch dann, wenn das Mittel zum Selbstzweck wird. Ein Kelchblatt existiert, um die Blume hervorzuheben, nicht um die Blume zu ersetzen. Wenn die Unternehmung selbst zur Identität der Gemeinde wird und das Evangelium nur noch formal bestehen bleibt, hat sich das Zentrum bereits verschoben. Die Bibel lehrt, sich auf Gottes Kraft und Wort zu verlassen, anstatt auf eine Haltung, die auf menschliche Weisheit oder organisatorische Fähigkeiten vertraut. Ebenso sind bei allen Unternehmungen das Motiv und die Richtung wichtig. Es muss unterschieden werden, ob sie der Unterstützung des Evangeliums dienen oder der finanziellen Stabilität bzw. der Ausweitung von Macht. Selbst wenn es nach außen hin so aussieht, als sei es für das Evangelium, kann der Zweck verfälscht sein, wenn in Wirklichkeit menschlicher Ruhm oder Einfluss angestrebt wird. Gott schaut auf die Aufrichtigkeit des Herzens und nicht auf den äußeren Erfolg. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es an sich nichts Falsches ist, wenn die Gemeinde Gottes unterstützende Unternehmungen durchführt, um bei der Verbreitung des Evangeliums zu helfen. Sie müssen jedoch stets nur ein Mittel für das Evangelium bleiben und dürfen dem Evangelium nicht übergeordnet werden. Gottes Wille liegt nicht in der Etablierung des Kelchblattes, sondern darin, dass das Evangelium, welches die Blume ist, klar offenbart wird. Alle Aktivitäten müssen anhand dieses Maßstabs bewertet werden.